Genregeschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Genregeschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Ein Heierlei aus Geistern und Schlitzern. Und damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren und alle anderen Mitmenschen dazwischen, zu einer neuen Folge Genregeschehen Nummer 185. Und es dreht sich mal wieder um Filme. Zusammen mit meinen beiden geschätzten und geliebten Kollegen André Hecker.
Moin.
Und Tino Hahn.
Hallo.
Okay, das hört sich nicht an wie eine, wie ein gefährliches Tier, eher wie ein aussterbendes Tier.
Ja, oder wie eine sich langsam öffnende Tür, die schon lange nicht mehr auf war.
Ja, apropos auf, ich bin ein bisschen auf. Ich habe mir eine kleine Erkältung zugezogen auf, glaube ich, einem Kurztrip nach England, bei dem ich diese Woche war oder den ich diese Woche absolviert habe. Deswegen bin ich um Verzeihung, falls ich mich ein bisschen näselig anhöre oder gegebenenfalls hier vielleicht ein bisschen Schleim ins Mikro rotze. Das ist nicht in meinem Sinne, ja, aber
das ist doch alles für die Genre-Atmosphäre.
Ja. Zumindest bei einem Film könnte es passen, ja. So, meine lieben Freunde.
Ja, du wolltest ja schon eben gerade eine galante Überleitung auf den ersten Film machen.
Ja, das war schon so ein bisschen als Überleitung gedacht. Aber bevor wir auf unseren ersten Film zu sprechen kommen, müssen wir noch mal schnell auf unsere neue Steady-Aktion hinweisen. Beziehungsweise darauf hinweisen, dass wir jetzt bei Steady sind. Ein paar von euch, vielen, vielen, vielen Dank an dieser Stelle, haben es schon gemerkt und haben sich auch schon fleißig hier quasi engagiert. Und deswegen gibt's ab heute den ersten Audioflick von uns. Ist das richtig, André?
Das ist,
ich will keine Scheiße erzählen.
Das ist vollkommen richtig, genau. Alle, die bei Steady am Start sind, beziehungsweise natürlich ab dem zweiten Paket, wer Genre Maus ist und Trüffelkäse-Abonnent, der kann schon unseren ersten Audioflick hören zu Heavy Metal von 1981, dem Kult-Trickfilm, wo wir den Film quasi geguckt haben und als Audiokommentar dazu schön palabert haben. Ihr wisst, wie es läuft. Ja, wer den Audioflick hören will, kann gerne auf support.genre-geschehen.de gehen und reinzappen und hat dann den Audioflick am Start, so wie es jetzt auch wieder in der letzten Woche gemacht haben. Oliver, Alexander, David, Edward, Johannes, Marc, Clara, Leon, Oliver, noch ein Oliver, Dominik und Benjamin. Tausend Dank an euch, dass ihr am Start seid.
Das sind die Neuen. Dank.
Das sind die Neuen.
Cool. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Selbst Clara ist dabei, die ihr noch aus unserer U-Bahn-Horror-Folge
kennt. Ach, guck mal,
Clara.
Ja. Alles.
Gruß.
Gruß geht raus, ja, genau.
Gruß geht raus an euch alle natürlich. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt.
Vielen Dank.
Heavy Metal. Wie verwandelst du jetzt die Überleitung?
Ja, wie verwandle ich jetzt die Überleitung? Ja, nein, Quatsch, wir reden jetzt einfach über Dangerous Animals. So, Punkt.
Ui.
Ja, Dangerous Animals, ein Film, der ab dem 11. September bei uns im Kino erhältlich ist, aber international schon auch erschienen. Und deswegen hatten wir die Gelegenheit, da schon mal reinzuschauen in einen Film, der vor allem, ja, ich glaube, für André ganz vorne oder ganz oben auf der Liste steht.
Ja.
So rein vom Thema her.
Ja, habe ich mich sehr drauf gefreut. Da war ich sehr gespannt drauf, ja.
Ja. Und warum dem so ist, das erfahrt ihr jetzt anhand der Inhaltsangabe. Die lautet: Die einzelgängerische Surferin Zephyr gerät in die tödlichen Fänge eines Serienkillers, der eine krankhafte Obsession für Haie entwickelt hat. Gemeinsam mit einer weiteren Gefangenen wird sie auf seinem Boot festgehalten, mitten im offenen Meer. Was folgt, ist ein nervenaufreibender Überlebenskampf gegen die Zeit, das Wasser und das menschliche Grauen. Denn der Killer hat nur ein Ziel, seine Opfer als Futter für die hungrigen Raubtiere zu opfern. Für Zephyr beginnt ein Kampf ums nackte Überleben, der sie bis an ihre physischen und psychischen Grenzen bringt. Gut, das haben wir ja quasi schon einmal im Satz vorher gehört. Naja.
Man kann es nicht klar genug sagen.
Was ist denn der Unterschied zwischen einem nervenaufreibenden Überlebenskampf und einem Überleben Kampf?
Nein,
jemanden überleben. An die physischen und psychischen Grenzen bringen.
Es muss klar sein, dass hier gekämpft wird und das ist wirklich schlimm.
Ja. Sollte man meinen. Gut, Ganze wurde inszeniert von Sean Byrne. Ja, ich glaube, so spricht man das aus.
Mhm. Ja,
denke ich auch. Und hat, sag ich mal, jetzt nicht so den prominentesten Cast, aber vor allem einen Mann dabei, ja, den ich eigentlich gar nicht so für einen guten Schauspieler halte und über den ich mich auch immer gerne mal aufrege. Aber er war hier so mit mein Grund, warum ich mir den Film angeguckt habe. Weil ich habe den Trailer gesehen und Jay Courtney schien anhand des Trailers eine Menge Spaß zu haben. Seht ihr das ähnlich?
Das würde ich unterschreiben, auf jeden Fall. Also der,
der hat
Spaß und der ist vor allem auch, finde ich, eine ganz schöne Kante im Film. Also der hat eine ganz, der hat eine gute Präsenz als durchgedrehter High obsessiver Killer. Ja.
Vor allen Dingen mochte ich, dass er auch nicht so, weil immer wenn man hört, es geht um irgend so ein elaboriertes Ritual, sind es ja meistens dann so pseudo-intellektuelle, möchte gern Übermenschen Serienkiller und er war halt schon sehr bodenständig. Also wo er meistens auch so, das war so jemand, der dann immer so dir irgendwie auf Instagram so einen 1-Minuten-Clip irgendwie über Stoizismus teilt und dann so meint, ey, jetzt sehe ich das Leben ganz anders und du denkst dir so, ah ja, okay, nur das kontrollieren, was man kontrollieren kann, ja, mindblowing, cool, hast du was, bist du was ganz Großen auf der Spur. Also er wirkte so angenehm selbstüberschätzend, aber dadurch, dass er ja das alles umsetzt, trotzdem gefährlich und auch so unberechenbar. Und das passt ganz gut zu dieser High-Thematik, fand ich.
Mhm. Wobei ich auch schon so ein bisschen das Gefühl hatte, dass er jetzt so schon auch auf ja Nicolas Cages Spuren wandeln möchte. So, ne? Also wenn man sich mal seine Filmografie so in letzter Zeit anguckt, ja klar, James Gunn hat noch so ein bisschen auf ihn vertraut. Aber ansonsten war er jetzt im großen Hollywood Big Budget Kino nicht mehr so vertreten wie vielleicht noch zu Beginn seiner Karriere. Und naja, jetzt kommen halt solche Filme und wenn er sich in denen austoben kann und glaubt, beziehungsweise das als Möglichkeit zu finden, sich auszutoben und dann halt auch noch, sag ich mal, halbwegs Glück hat, weil der Film sieht ja jetzt schon gut aus, so, ne? Also der ist jetzt nicht, der wirkt ja jetzt nicht wirklich sehr billig. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass der halt nicht gerade viel gekostet hat. Aber so die Bilder, die Farbgebung, Kameraführung und so, das ist ja alles relativ fein. Und wenn dann mal so ein bisschen, wenn es mal ein bisschen blutig wird, dann sieht es auch relativ gut aus. Also es war jetzt kein Schund oder so.
Nö. Also es war schon sehr, also es ist halt ein Film, wo das Setting vieles trägt, wenn man das irgendwo, weil ob der Film jetzt auf dem Meer spielt mit Haien oder irgendwo in einem Schuppen mit Schweinen, die das Opfer fressen, es würde halt nichts ändern. Außer, dass der Film dann deutlich weniger wirken würde. Aber dieses Hai-Szenario ist halt komplett austauschbar, aber es addet halt zur Atmosphäre und dass du halt ein relativ unverbrauchtes Setting hast, dass eben mal was auf dem offenen Meer spielt und nicht immer irgendeine Tür zugemacht wird und dann sind die Leute nicht mehr zu befreien oder so. Also das macht ja in dem Film sowieso, wie oft versucht wird zu entkommen und dass beide so auf Augenhöhe waren. Es war natürlich immer ein bisschen ja, psychologisch schwach, dass sie einmal ist sie so traumatisiert im Survival-Modus, dann ist sie auf einmal so eine kühl kalkulierende Rächerin. Das schwankt halt immer so, wie der Film es gerade braucht. Aber ich glaube, bei einem Film, der dieses Setup hat, erwartet auch niemand, dass sie jetzt irgendwie ein Musterbeispiel für realistisches Verhalten in Gefahrensituationen gezeigt wird.
Ja gut, Stichwort Realismus. Ja, ich will jetzt noch gar nicht bei den Haien anfangen. Aber jetzt so allgemein gesehen, finde ich, muss man dem Film schon so ein paar Auge zudrücken. Naja, der funktioniert halt auch nach Genre-Konventionen, sage ich jetzt mal. Klar. Und da musste ich schon ein paar Mal, habe ich gedacht, oh ja, Leute, okay, das muss ich jetzt halt akzeptieren, so ist es. Hätte ich es jetzt, hättet ihr euch für eine andere Lösung entschieden, so wäre es problemloser zu akzeptieren oder kann man irgendwie ein bisschen leichter mit dem Flow mitgehen. Ich fand halt leider, dass der Film hier und da so ein paar, wie soll man sagen, er macht so ein paar Dinge, um auf die Zeit zu kommen, die finde ich halt nicht so ganz plausibel in seiner Logik oder in seiner Welt. Oder halt eben die fühlen sich dann schon wie halt eben nicht mehr als Füllmaterial an, weil ich jetzt nicht irgendwie das Gefühl hatte, dass mir unbedingt jede Entscheidung, die gefällt wird, etwas zur Handlung beiträgt oder irgendwie die Handlung voranbringt. So. Mhm. Aber es ist auch okay. Also ich will das jetzt nicht irgendwie schlimmer bewerten als bei anderen Filmen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. Aber also ich mochte auch, das war jetzt ja auch nicht Teil der Inhaltsangabe, ich mochte auch erstmal, dass da diese zufällige Begegnung aufgemacht wird, noch mit dem Typ halt am Anfang, mit dem sie da anbandelt. Das fand ich echt charmant irgendwie. Die hat eine gute Chemie. Das wird ja auch relativ schnell aber auch getrennt. Aber trotzdem fand ich es glaubwürdig, dass er für ihn das irgendwie was Besonderes war, weil er schon gemerkt hat, irgendwie, dass ihr es mehr rauszukitzeln, als sie eben vorgibt. Ne? Sie will ja dieses Lone Wolf-Ding machen, obwohl sie eher schnell merkt, so dass sie eigentlich auch nur irgendwie enttäuscht wurde und das irgendwie verarbeitet irgendwie. Also ich fand es glaubhaft, dass er dann so nach ihr sucht. Das fand ich glaubhaft, obwohl es quasi nur eine Nacht war, die sie zusammen hatten. Und trotzdem hat er irgendwie da so ein bisschen sein Herz so an sie verloren. Das fand ich glaubhaft. Seine Investigativrecherche quasi, wie oder beziehungsweise geht er zur Polizei und so, aber er kommt dann letztendlich so ein bisschen mehr drauf, ne, in welche Richtung er gehen muss, als die Polizei selbst. Diese Investigativrecherche von ihm, das war so ein bisschen sehr zufällig, aber das ist wieder auch, das ist Filmlogik, ne?
Aber ich fand das noch zweckmäßig weil sich das
Stichwort,
schon...
Ich wollte Stichwort Webcam noch sagen, ne? Es ist natürlich wieder alles auch da Filmlogik und sehr, sehr um die Ecke gedacht oder beziehungsweise es liegt schon nahe, aber wir sind uns alle einig, dass echte Strand-Webcams niemals so ein klares Bild liefern, wie er da braucht quasi. Aber sowas war mir dann auch wirklich egal. Das fand ich auch in der Filmlogik okay. Ich mochte es auch, dass hast du gerade schon gesagt, dass so oft dieser Fluchtversuch gemacht wurde, ne, dass du so ein Katz-und-Maus-Spiel hast und Tauziehen fast schon. Das fand ich passte auch gut so zum Setting. Wo ich dann wiederum schlucken musste, auf jeden Fall auch so filmlogikmäßig einmal weggucken, ist einmal, du kriegst ja einmal so einen Einblick da rein, wie viele vermeintliche Opfer er schon hatte in seinem Schrank, ne?
Ja.
Und wenn man das dann mal umrechnet auf wie er die Methode, wie er seine Opfer findet, denn er fährt ja, wie gesagt, trotzdem ganze Zeit da mit diesem Touri-Wagen rum, also hat ja ein Logo und einen Namen und so weiter. Und auch wenn er natürlich immer versucht, das merkt man ja schon, das erzählt der Film auch gut, er versucht eher diese Außenseiter zu finden, die ne so nicht so ganz so offiziell da hinkommen, sondern es irgendwie gehört haben und so. Er führt bestimmt auch keine Kundenliste und sowas, das verstehe ich schon. Aber das, wenn man diese ganzen, ne, die Anhaltspunkte in seinem Videoschrank da, wenn man das mal umrechnet, auch wie viele Menschen das sein mussten und dass niemandem mal aufgefallen ist, dass irgendwie alle die Leute, die zu diesem Touri-Ding gehen, irgendwie nicht mehr wiederkommen. Das muss man halt einfach schlucken und so. Aber es ging für mich, weil ich den Rest dann wirklich trotzdem so unterhaltsam und gut durchgepaced fand, dass ich über solche Sachen in dem Film eigentlich ganz gut hinwegsehe.
Ja, ich fand es auch leider alles so unterentwickelt, ohne dass es notwendig gewesen wäre, weil es wirkte ja so ein bisschen so, als ob er die Leute umbringt, weil er so eine Art Touristenhass hat. Aber das wurde einmal so ganz kurz angeschnitten und das hätte ich deutlich spannender gefunden, wenn er quasi wirklich auch wie so eine Reinigungsmission hat oder die Touristen halt auch irgendwie wie so ein Befall von Australien wahrnimmt, weil es ja im australischen Horrorfilm oft so ein bisschen der Fall ist. Bei Wolf Creek 2 wendet sich ja auch gegen die Touristen, wo er dann irgendwie der Twist des Films ist, dass der Tourist auf einmal mehr über das Land weiß als der Typ, der die Touristen aus dem Land haben will. Und hier war das alles so ein bisschen... Nein, nicht verschwendet, weil es nicht wirklich aufgemacht wurde, aber es wurde mal so kurz in so einem Nebensatz erwähnt, fast wie bei The Sadness. Wenn du da nicht kurz aufhörst, weißt du nicht, warum der Film The Sadness heißt, weil immer kurz erwähnt wird, ja, die spüren das und sind dann traurig. Hier wird so, ja, das sind halt Touristen, die befallen das Land so, aber es wird so einmal kurz erwähnt und dann erzählt er aber stundenlang irgendwas über die Haie, wie die funktionieren. Und das ist auch so mein größter Kritikpunkt am Film, dass er ironischerweise dadurch viel, viel schwächer wird, als er sein müsste, dass er versucht, Haie dann auf einmal realistisch darzustellen. Aber auch erst im letzten Drittel. Dann sind sie auf einmal Tiere, die nicht irgendwas einfach angreifen, was im Wasser ist. Die eine ist blutend im Wasser, der Hai dreht aber ab, weil sie nicht irgendwie dieses typische Muster zeigt, dass sie angegriffen werden kann. und ein Haifilm, wo die ganze Zeit diese Angst vorm Wasser aufgebaut wird und im letzten Drittel schwimmen die Leute nach Belieben im Wasser rum, das beißt sich für mich da. Egal wie realistisch das Verhalten dann ist, weil es wird nicht vorher etabliert, dass hier Haie realistisch gezeigt werden, sondern sie sind ja fester Bestandteil von seinem Ritual. Aber am Ende erfährt man dann, ja, das Ritual basiert auf Zufall und dass er sich mit Haien nicht so gut auskennt. Und es wirkte dann so gimmicky, dass sie im Wasser ist und sich kurz die blutende Hand zuhält und der Hai sie dann so anguckt und so denkt, oh ja, dann drehe ich wieder ab.
Ja, das verstehe ich. Das sehe ich ein bisschen anders tatsächlich. Hm. Weil ich fand wirklich, dann das war ich überrascht von dem Film, wie doch endlich mal realistisch Haie trotzdem dargestellt wurden. Und das finde ich, der Film verkauft es auch gut. Und es wird ja auch auf der Tonspur mehrfach gesagt. Ich finde, der Film schafft es schon gut, mal Haie nicht einfach nur als Monster darzustellen, sondern sie bilden ja eigentlich den Kontrast zum Killer, weil er missbraucht sie halt für seine Zwecke. Und er sagt ja auch extra einmal ganz klar, dass die Haie quasi nur in seinem Ritual mitspielen, weil die Haie gelernt haben, wenn ein Fischerboot oder so ein Touriboot in der Nähe ist, dann gibt es halt quasi Snacks. Dann werfen die Boote Köder ins Wasser.
Nee, sie werfen
und, ja. Lass mich kurz ausreden.
Ja, klar, klar, sorry.
Und das kannst du ja in jeder Tierdoku ablehnen. Es ist halt ja so. Die wissen, die lernen einfach irgendwann Automatismus. Da kommt ein Boot. Wenn ein Boot da ist, kommt Futter ins Wasser, weil die wollen ja natürlich anlocken für die Touris.
Ja.
So. Und was er ja macht, ist in seinem Ritual, er schmeißt Köder ins Wasser. Das sieht man ja immer, ist ja alles schon rot immer da vor der Fläche, wo das passiert. Und lässt halt dann die Frauen oder die Opfer daran zappeln, so quasi. Hm. Und dass dann ein Hai mal zulangt, weil einfach in dem Gebulk aus Fleischklumpen und Blut da was strampelt, das ist natürlich animalischer Instinkt. Ja. Aber, und das fand ich auch extrem gut, in jedem typischen Hai-Horrorfilm, dann kommt der Hai, es gibt ein dramatisches Haps und entweder wird einfach unter Wasser gezogen, weg oder wird halt verschluckt und fertig. Hier wird es halt wirklich auch so gezeigt. Da wird halt mal angefressen, da wird ein Bein abgetrennt oder so. Und dann wird aber auch wieder abgelassen, weil Haie auch checken, dass das nicht ihre Beute ist. Die schmecken das ja quasi. Also Haie fressen, also für die schmeckt Menschenfleisch auch nicht. So, die beißen, die langen halt mal zu, wie Haie beißen, wie Tiere halt so mal sind, die probieren mit dem Mund. Das ist beim Hai leider fatal oft halt. Aber das fand ich halt geil irgendwie umgesetzt, dass das mal nicht eben war, das sind die Killermaschinen, die jetzt sofort da irgendwie alles zerfetzen, sondern da gibt's halt den Testbiss, das ist zwar für die Person dann tödlich, aber dann sind die auch mal wieder weg. Und das fand ich wirklich geil, mal in einem Film, dass die eben nicht einfach diese typischen Hai-Monster sind. Und das fand ich nice. Ich weiß, was du meinst so, und das gerade das mit dem, wir wollen jetzt ja auch nicht das Ende da so viel spoilern, aber natürlich, das ist sehr übertrieben. Natürlich, dass es gerade in dem Moment passiert, ne, und so weiter dann mit ihr, weil, ne, beide sind Apex, bla bla bla. Ich verstehe die Metapher, ist natürlich sehr Filmlogik. Aber alles davor hat mir wirklich mal gut gefallen, weil das mal ein Ansatz war, den ich dann in diesem nüchternen Setting quasi dann auch echt gut fand, dass sie da mal nicht eben genau da reingegangen sind, diesen typischen High-Film-Trope.
Ja, aber der ganze Film basiert ja ausschließlich auf Tropes. Aber dann muss man als Zuschauer auch wissen, und das vermittelt ja der Film nicht, du musst mit deinem externen Hai wissen, dann verstehen, ah, okay, die Haie reagieren hier gerade realistisch und der Typ, der hier die ganze Zeit sein Ritual aufmacht, der hat halt bloß immer Glück, wenn es so passiert wie nicht. Und es passiert aber auch immer so, wie es sonst passieren soll. Er ist ja wie so ein Zauberer, der dann so sagen muss, ah, der Löwe hat heute leider keinen Bock, durch den brennenden Reifen zu springen. Schade, vielleicht hat er ja morgen Lust. Also,
ja, aber das ist auch, halt auch gezeigt. Ist klar, man sieht ja auch, dass es nicht immer so funktioniert, wie er will. Er regt sich ja dann auch entsprechend auf. Also, er will ja, dass das funktioniert, aber er muss ja auf Tiere vertrauen. Und wie gesagt, er hat das ja durch dieses Try and Repeat klappt's ja dann fast immer, weil, wie gesagt, er hat das Setup so hingebaut und weiß halt, dass sie darauf anspringen, auf die Köderung und so weiter. Aber man sieht ja auch im Film, dass es eben mal nicht klappt. Entsprechend, dann ist er ja auch pisst.
Ja, aber es klappt halt immer an den dramaturgisch notwendigen Stellen. Das ist halt so.
Ja, aber, Entschuldigung, wir sehen ja auch nicht irgendwie, wie Leute erstmal 50 Meter Feldweg laufen, bevor sie am Tor von Mordor stehen, so. Sondern wir sehen, wie sie halt am Tor von Mordor ankommen. Also, ich finde, der Film hat tatsächlich dieses Problem einmal ganz gut gelöst oder beziehungsweise die Fragezeichen bezüglich dessen ganz gut gelöst, weil man ja am Anfang schon mitbekommt, dass Sephir eine ganze Zeit lang da auf diesem Boot ist. Also, dass er quasi schon diese Frauen, die er oder Leute, die er da gefangen hält, dass er die schon eine Zeit lang hat, weil da ist ja noch die andere Dame und die verweist ja auf den Eimer, in den sie ständig reingekackt hat und so weiter.
Mhm.
So, also ich glaube nicht, dass der nur Raul fahren muss und plötzlich sind die Haie da und dann kann er das machen so. Also für mich war das schon so aufgebaut, dass die da eine Zeit lang sind und dass es halt schon irgendwie richtig passen muss, damit er da hinfahren kann, um halt eben halt auch das bestmögliche Ergebnis rauszuholen.
Ja, also dieses Try-and-Error-Ding finde ich theoretisch auch irgendwie spannend, gerade weil es ihn auch als Serienkiller, der sich überschätzt, so nichtig macht. Aber ich glaube, wenn du 100 Leute vor dem Film fragst, glaubt ihr eigentlich, dass in diesem Hai-Horrorfilm, als der ja verkauft wird, die Leute die letzte halbe Stunde ausschließlich sich im Wasser befinden und die Haie keinerlei Gefahr mehr darstellen? Also, Dangerous Animal hat es geschafft, dass ich vor Haien keine Angst mehr habe. Auch ja, aber eine Leistung.
Aber das ist doch der Punkt, genau. Ich weiß ja, was du meinst am Ende,
ja.
Aber am Ende sind auch nicht, das ist ja nicht diese Ködersituation. Das ist ja dann was viel, viel Freieres und das ist ja genau das Ding. Nur weil du irgendwie im Meer irgendwie mal 100 Meter schwimmst, heißt das nicht, dass du gleich vom Hai angegriffen wirst. Das ist ja das, was jeder andere Hai-Film machen würde. Genau das. Aber hier ist es ja so, am Ende, da ist eben nicht genau diese Ködersituation. Das ist nicht die Situation, auf die Haie trainiert sind, die sie kennen. Ah, Boot. Köder im Wasser, da weiß ich, da gibt's quasi, das ist wie eine Katzenfüttern. Das ist wie morgens und abends mal Katzenfüttern. Genau das gleiche Prinzip. Und das hast du ja am Ende eben nicht. Und genau das meine ich, genau das finde ich, wenn du sagst, der Film hat dir gemacht, dass du keine Angst mehr vor Haien hast. Ich glaube, das ist so ein bisschen mit Intention des Films, weil er, glaube ich, ganz absichtlich Haie nicht als diese typischen Killermaschinen zeigen möchte, sondern der Killer, natürlich Metapher, der Killer ist der Killer auf dem Boot, der Stimme ist der Mensch halt.
Ja, eben, also dass ein Film, der Dangerous Animals heißt und nicht Dangerous Animal, dass dann der Mensch wieder die schlimmste Bestie ist, das ist geschenkt, das ist halt lame, aber das ist... Ja, das mag ja schön sein, dass der Film Haie dann realistisch darstellt, aber ich will doch keinen Film sehen, wo man am Ende dann einfach, dann springt ins Wasser und dann ist so, ja, okay, die Haie, die nehmen sie nicht mehr als Gefahr da. Also, wie impotent kann so ein Serienkiller denn dargestellt werden, ohne dass das irgendwie so der Mittelpunkt des Films ist? Also, in der letzten halben Stunde ist er völlig, völlig passiv, nichts funktioniert mehr, nichts klappt mehr, er ist halt einfach nur körperlich noch ein bisschen überlegen. Geistig ist er ihnen sowieso schon immer unterlegen. Also es entsteht im ganzen Film für mich deshalb keine Gefahrensituation, weil die Tiere halten sich reell. Er ist dumm und kann einfach nur, weil er ein bisschen stärker ist als sie, überhaupt noch irgendwas machen.
Naja, aber dafür schafft er es halt trotzdem irgendwie gefühlt 6-mal, sie zurück am Fluchtversuch zu hindern.
Ja, deswegen meine ich, also es ist egal, ob es im Wasser spielt mit Haien oder ob es irgendwo im Wald in der Hütte spielt. Es hat in der letzten halben Stunde keinerlei Relevanz mehr, wo das spielt. Der Handlungsort ist völlig egal. Nur, dass man dieses Schlussbild noch haben kann, was auch von Anfang an klar ist, wie so ein Film wohl enden wird. Und das finde ich...
Egal, wo er spielt, finde ich nicht, weil da trotzdem ja der Aspekt fehlt. Du hast halt eine krasse Schwierigkeit zu fliehen.
Und ja, aber ob du durch den Wald rennen musst, barfuß oder vor Tieren wegschwimmst, die dich nicht angreifen, wo ist da der Unterschied? Du musst einfach nur schneller sein als der Typ, der dich verfolgt, aber die eigentliche Gefahr, die der Film aufmacht, existiert nicht mehr. Sie ist in der letzten halben Stunde des Films nicht mehr existent.
Ich finde es halt, also ich finde es das krass, dass du das halt so siehst. Für mich ist der Typ der eigentlich die Gefahr. Die Haie waren für mich im ganzen Film nur Beiwerk. Er ist die Gefahr, so. Die Haie sind eigentlich nur Tiere, die er halt missbraucht für seine Zwecke. Und ich finde ihn schon bedrohlich und ich fand das schon sauspannend und ich fand das ganze Finale total gut auch inszeniert. Und das halt, ich mag halt, das ganze Ding läuft ja darauf hinaus, er hat diesen krassen Gottkomplex. Er hat ja einen Haiangriff überlebt, das zeigt ihn ja auch am Anfang und so. Und seitdem hält er sich, glaube ich, halt einfach für den Hai-Übermensch so und will ja quasi ihnen das antun, was ihnen also angetan wurde, so habe ich es ja gelesen, und dass er das quasi jetzt für sich missbraucht, was er überlebt hat, und sucht halt quasi die eine Person, die das quasi mit ihm aufnehmen kann, weil sie genauso den Haien trotzen kann wie er so quasi. Das ist ja so das Ding, seine Motivation. Er hat ja so einen krassen Gottkomplex. Und du hast ja auch schon gesagt, so dass er sich auch so massiv überschätzt und so, gehe ich komplett mit. Trotzdem finde ich halt nicht, dass er dadurch irgendwie wie ein Dulli wirkt. Ich finde, er macht genug im Film, was irgendwie brutal ist, was hart ist, was funktioniert. Wir sehen genug, wie erfolgreich er sein kann. Und das hat mir schon gereicht, um ihn da auch als Hauptbedrohung zu sehen. Und wie gesagt, er ist nicht der, klar, er kriegt auch mal aufs Maul, aber meistens hat er nur die Oberhand irgendwo. Und dieses Setting, wo du meinst, es spielt keine Rolle, das hat für mich schon dazu beigetragen, weil du bist auf einem scheiß Boot so. Du kannst nicht in jede Richtung fliehen, du kannst es versuchen, es ist aber saugefährlich und nicht nur wegen Tieren, sondern wegen auch einfach Konstitution. So, du musst ja erstmal schaffen, überhaupt irgendwie hunderte Meter durchs offene Meer zu schwimmen. Das ist schon eine Herausforderung. Deswegen fand ich das Setting für mich, hat das funktioniert, weil ich das schon so als es ist ein krasses Gefängnis, so mitten auf dem Wasser. Und das hat für mich alles schon zielrichtend funktioniert. Also da hatte ich wirklich, meine Probleme lagen da wirklich eher in dieser Glaubwürdigkeit von Einzelmomenten irgendwie. Aber dieser ganze Erzählstrang, wie er das aufbauen will und die Motivation von ihm und so weiter und die Spannungskurve, die hat für mich funktioniert.
Ja, ich finde auch, die Situation an sich fand ich jetzt schon unangenehm oder war jetzt halt nicht so, dass das das vielversprechendste oder wohlfühligste Szenario. Ich finde aber, das Drehbuch macht leider dann die Atmosphäre und halt eben auch die Aura von Jay Courtney eher kaputt, weil was mich am meisten halt in diesem Film, ich will jetzt nicht sagen aufgeregt hat, aber gestört hat, war halt, ey, dass er unbedingt auf diese scheiß VHS-Tapes bestehen muss. Wo ich mir halt denke, so, Alter, dann steig doch halt um so, dann nimm doch was anderes. Nein, er muss dann noch extra nochmal zurück an Land fahren. Das meine ich halt mit diesen gestreckten Situationen oder mit diesen Situationen, die dann halt nochmal das Ganze irgendwie so ein bisschen künstlich verlängern, so, ja. Ich meine, er hätte sich auch einfach eine Festplatte da hinstellen können, ist eigentlich scheißegal. So, dann hast du halt deine Andenken irgendwie halt ein bisschen anders verteilt, so. Aber das meine ich halt. Ja,
das war schon ein bisschen drüber, auch wie er sich dann halt auch noch künstlich aufregt, natürlich, weil das Ding ins Wasser fliegt und so. Verstehe ich. Ja, das meine ich. Also das sind schon eher Punkte, wo ich sage, ja, das war vielleicht ein bisschen unnötig.
Genau. Das sind die Punkte, die mich gestört haben. Mich stört natürlich auch schon der Punkt mit Tino, weil es ausgerechnet zu dem Zeitpunkt kommt, diese Situation, wäre die Situation früher gezeigt worden, hätte ich es irgendwie besser gefunden, weil dann ist es nicht so dann wirkt es nicht wie zu dramatischen Zwecken. Und das ist halt immer so ein bisschen, was ich auch schade finde, wenn man sich so viel Mühe gibt, dann wirkt halt die Positionierung von so einer Szene leider unglücklich, wenn ich halt mich darum bemühe, die Tiere so echt oder authentisch wie möglich zu zeigen.
Weil am Ende sind sie ja auch wieder nicht realistisch in ihrem Verhalten. Weil dann kommt der große Money-Shot und man denkt so, ja, okay, jetzt wird alles realistisch inszeniert, aber dann am Ende sind sie halt doch wieder diese Bestie.
Ja, der Money-Shot, der war für den Film dann.
Ja, das ist halt so ein bisschen dieses, was ich aber, vielleicht neige ich da auch zu einer Überinterpretation, weil ich ja diesen Loved Ones von Sean Byrne so geil finde. Und
ist auch super.
Man sieht ihn ja einmal im Stau stehen, wo er dann dieser Frau so hinterher schaut und wo dann auch so alles so kurz mal so melancholisch irgendwie
mit den Dreads,
ja. Da hatte ich mal mit André ganz kurz drüber geschrieben. Du meinst ja, es wäre einfach nur, dass er da so wie so ein weiteres Opfer sieht?
Für mich war das so inszeniert, dass er da schon, ich habe daraus gelesen, er ist quasi immer auf der Pirsch, so. Mhm. Und in ihr hat er irgendwie, das ist so sein Beuteschema, so, habe ich das gelesen.
Das finde ich auch valide, aber ich fände es halt schade, wenn es wirklich nur so wäre, weil es wirkt doch so ein bisschen, als ob er da irgendwie jemanden sieht, der ihn an seine ehemalige Freundin oder so erinnert, die halt auch bei diesem Haiangriff ums Leben gekommen wäre, dass die zu zweit draußen waren, seine Freundin stirbt und er überlebt das knapp, weil er ja zu ihr auch immer so sagt, wir sind gleich, wir sind beide Survivor. Also irgendwie hat er ja auch für diese Surferin so eine perfide Faszination aufgebaut. Aber es wirkt so ein bisschen, als ob das halt aus dem Film so rausgeschnitten wurde oder als ob es nicht wirklich weiterentwickelt wird, weil man sieht ja auch in einer Szene, er bringt ja dann noch jemand eine Figur, die am Anfang des Films etabliert wird, diesen Typen, der nebendran wohnt. Und als wir den dann das nächste Mal sehen, ist die Leiche halt auch total zerstückelt. Auch das sieht man in keiner Weise, wie er diese Leiche zerhackt. Also es wirken so 3-4 Szenen im Film, als ob da ganz viel fehlt oder als ob man es für die Erzählung einfach nicht für relevant gehalten hat. Weil ich check nicht so ganz, warum man ihn als jemanden etablieren sollte, der, nachdem er vom Schiff muss, wo er 2 Leute drauf hat, die er noch den Haien verfüttern will, und er muss eine Videokamera holen, warum er dann so denkt, geil, noch ein Opfer. So, also, dass diese Szene nicht so eine tiefere Bedeutung haben soll, die sie aber nicht so entfaltet. Weil das wirkt so, als ob sie seine Motivation irgendwie besser oder tiefer erklären wollen würden, aber dann gemerkt haben, der Film geht schon 100 Minuten, lass mal lieber nur auf Spannung setzen. Niemand will in so einem Film irgendwie mehr Exposition als nötig.
Naja, ich fand eigentlich ganz cool, dass er nicht so komplett auserklärt wird. Also,
das ja, deswegen dachte ich auch, das ist eine geile Andeutungsszene, aber wenn es nur ein Opfer gewesen wäre, finde ich es unnötig. Das wäre was, was ich rausnehmen würde, weil man hat schon gesehen, er hat 100 Leute auf Tapes. Da musst du nicht zeigen, er sucht anscheinend immer Opfer. Und sie verschwindet ja auch so mysteriös in der Menschenmenge halt. Also es wirkte.
Nee, sie geht in dieses Camp. Also beziehungsweise diese Kommune oder was
ist das? Ja, also das ist ja, wo er im Stau stehen, wo ja auch die Leute ihn dann weghupen müssen. Also dass ein Serienkiller so opferversessen ist, dass er seine ganze Umgebung um sich rum vergisst, fände ich auch valide, weil er ist halt ein Serienkiller, der komplett in seinem Ding aufgeht. Aber ich hätte es halt schöner gefunden, wenn da mehr Bedeutung drinne stecken würde.
Ja, also auf jeden Fall.
Also ich habe es so gesehen wie André. Dass es halt schon wieder einfach ein weiteres Opfer war. Und ich meine, ich weiß gar nicht, ich halte jetzt auch nicht dass er Sephir zum Beispiel irgendwie geschnappt hat, halte ich zum Beispiel auch für einen Zufall.
Nee, das war Zufall. Sie war zufällig auf dem Parkplatz, so, ja.
Genau. Und ich glaube so, der hat ja nur eben kurz schnell abgecheckt, wie könnte es sein oder was sind die, sag ich mal, Rahmenbedingungen. Und dann hat er auch schon zugegriffen.
Ja, also finde ich auch völlig valide, aber war halt ein bisschen, weil wenn der Film niemals den Serienkiller eingeführt hätte, sondern ich hätte einfach nur die Geschichte zwischen den beiden gesehen, wie die sich verlieben, wäre ich auch nicht traurig drum gewesen, weil ich finde, das kriegt Sean Byrne schon immer gut hin, so zwischenmenschliche Beziehungen zwischen Leuten, die eigentlich nicht zusammenfinden sollten, irgendwie aufzumachen. Aber, ja. Also das ist natürlich auch müßig, aber ich fand das sehr stark, wie schnell er das schafft und wie glaubwürdig er schafft, so innerhalb dieser einen Nacht zu etablieren, dass der Junge sie sucht. Das wäre das, wo ich auf dem Papier am ehesten denken würde, oh, das kann niemals funktionieren, ja, aber super. Alles, wo ich denken würde, hier würde der Film Glaubwürdigkeitsprobleme aufbauen, funktioniert super gut. Und dass er dann ausgerechnet bei den Haien für mich das Glaubwürdigkeitsproblem eben durch diesen Naturalismus aufmacht, das fand ich auch ein bisschen traurig. Aber er ist halt super entertaining. Also ich habe mich in keiner Sekunde irgendwie gelangweilt, es war immer was los, aber halt.
Oh, ein Fluchtversuch weniger hätte
jetzt auch nicht geschadet.
Ja, ich fand das mit den Fluchtversuchen eigentlich schon ganz cool, weil mal gezeigt wurde, so, das ist einfach echt, also, ja, es ist sehr ausweglos, also das mochte ich eigentlich ja, aber ja, es war dann vielleicht einer zu viel.
Und er hat halt gezeigt, wie zäh sie ist, also das fand ich ganz nice irgendwie,
dass sie halt nicht runterkriegen lässt. Ja, wie zäh sie ist, wie verbissen er ist halt. Also ich sag halt dieses Tauziehen. Dieses Tauziehen, das zieht sich ja durch den Film, das mochte ich schon ganz gerne, ja.
Ja, ist halt ein bisschen schade, dass der Film seine Charaktere eigentlich auch zu gern mag, also er hätte auch wesentlich bösartiger noch sein können.
Das stimmt teilweise,
aber.
Aber insgesamt wirklich fand ich ihn wirklich echt ordentlich. Also ich hatte wirklich eine gute Zeit mit dem. Ich fand, der war echt gut produziert. Ich fand, ich fand hier die Hesse Harrison, die Hauptdarstellerin, fand ich auch gut.
Wenn jemand mal eine neue junge Jennifer Lawrence braucht, dann soll ich auf jeden Fall
bei ihr. Ich mochte den Jungen.
Also die kann die.
Die kann die Blake Lively in Shallows und so erinnert. Also ja, die so in die Richtung.
Ja, sie waren zwar beide hübscher als aushaltbar, aber sie haben auch gut zusammen funktioniert.
Ja. Nee, fand ich auch, ja.
Aber, ne, die Namen Sephir und
Moses und Sephir,
so, also.
Hey, wir sind im Jahr 2025, da hat keiner mehr. Da ist keiner mehr Peter.
Aber come on, Alter. Nee, das ist, für mich ist das schon wieder so ein Augenzwinkern, so hier, Zwinker, Sephir, wisst ihr noch, ne, Surfshop, ne, Skaten, bla, bla, bla. Nee, das ist so. Fand ich ein bisschen on the nose, aber das bin nur ich. Und das muss auch nicht für alle gelten. Also dementsprechend, ich will auch mich gar nicht beschweren über den Film. Ich fand den spaßig. Das ist ein schöner, so ein schöner Genrebeitrag, der halt mal auch ein Thema, was ja schon wirklich oft beackert worden ist, jetzt mal wieder ein bisschen neu
anpasst. Ich habe gerade noch mal gecheckt, auf Reddit steht, dass Leute, die bei Testscreenings waren, sich dann gewundert haben, wo die längere Verfolgungsjagd mit der Rasterfrau geblieben ist. Als ob er versucht hätte, die dann doch irgendwie zu catchen. Ja, okay, dann ist es nicht,
das ist rausgeflogen,
nicht wie ich es gesehen habe, sondern sie haben es aus Pacing-Gründen dann rausgenommen und auch wahrscheinlich, um sich nicht komplett zu verhaspeln. Aber wäre auch spannend gewesen, wenn er einfach mit noch einem Opfer da an Bord kommt.
Ja, stimmt. Ja, eigentlich schon.
Also was war sein Plan da? Also wenn er dir erwischt, was ist der Plan?
Ja, es ist wie wenn ich irgendwie in den Supermarkt gehe, will ich mir einen Joghurt kaufen, komme aber mit einem Einkauf von 40 Euro wieder. Mhm. So ist es bei ihm auch. Er will eigentlich nur eine Kamera holen und hat dann noch eine Frau auf der Schulter.
Ja.
Bingo. Ich wollte gestern auch nur Klopapier und Pfand wegbringen. Und
schon habe ich mir einen 83 Zoll Fernseher gekauft.
Tom Byrne hat bei Publikumsgesprächen eingeräumt, dass eine zusätzliche Entführung, die auf dem Highway ansetzt, aus Rhythmusgründen herausgeschnitten wurde.
Okay.
Ja gut, dann ist es halt einfach doch das nur ein Opfer gesehen.
Schade,
Tim. Ja, schade. Ja, ich versuche halt immer diesem Killer noch so eine zusätzliche tragische Komponente.
Ich finde den Gedanken auch gar nicht verkehrt, absolut. Weil es hat ja, wie du sagst, es hat auch ein bisschen diese Melancholik. Es hat erinnert sich an was. Die Stimmung hat das schon, da gebe ich dir vollkommen recht, ja. Und so für sich stehend, jetzt ist sie halt auch, also da hätte ich die Szene vielleicht einfach ganz weggelassen.
Ja, also eben, das ist halt so. Aber sie ist halt auch genau in der Mitte des Films, vielleicht einfach nur, damit wirklich die Spannung nicht rausgeht. Also, weil dieses Kamera holen mit der Kamera rechtzeitig wieder aufs Boot, man fiebert ja selten mit dem Serienkiller mit,
dass
er es rechtzeitig schafft. Und dann hat er aber wieder ein zusätzliches Opfer. Also vielleicht haben sie das
fieberst da ja eher, du hoffst ja da eher, dass sie in der Zeit, wo er nicht da ist, die Zeit nutzen können, um irgendwie...
Was ja, genau, also vielleicht wurde einfach nur ein Pacing-Loch oder ein vermutetes Pacing-Loch mitgestopft.
Ja, gibt's auf jeden Fall ab dem 11. September in den deutschen Kinos und dann könnt ihr euch auch selber überzeugen.
Ja, raus auf hohe See mit euch.
Ja. So, jetzt stoppen wir noch ein paar weitere Löcher.
Okay. Ich wusste gar nicht, dass wir Star Clatties Revenge besprechen.
Nein, wir sprechen über Ghost Killer, ein Film von Kensuke Sonomura, der jetzt ab 23. September als Import erhältlich ist. Und warum erwähnen wir das? Weil dieser Film bislang nicht wirklich so zu kriegen war und ich ihn aber schon letztes Jahr gesehen habe und er mich letztes Jahr schon beim Weird Weekender Festival ziemlich begeistert hat. Und deswegen habe ich euch gebeten, euch diesen Film anzuschauen, damit wir über diesen Film reden können. Es geht um die College-Studentin Fumika wird von dem Geist eines getöteten Auftragskillers Kudo, namens Kudo, besessen. Dieser Geist, getrieben von Rache, nutzt Fumikas Körper, um seinen Gegner zu jagen und seine unerledigten Geschäfte zu beenden. Während Fumika sich mit Kudos Wut und Fähigkeiten auseinandersetzt, verschwimmen die Grenzen zwischen ihren beiden Identitäten zunehmend.
Ja, so klingt, kann man es auch ausdrücken, als es ist.
Ja.
Am Ende ist das nämlich das Schöne an diesem Film. Er bleibt relativ klein und in seiner Welt und versucht gar nicht größer zu sein, als er irgendwie ist. Und das zeichnet diesen Film genauso aus wie meiner Ansicht nach die bisherigen Baby-Assassins-Filme, die ich gesehen habe. Denn Kensuke Sonomura ist der Stunt-Director von Baby-Assassin. Und der hat diesen Film zusammen mit dem Regisseur von Baby-Assassin geschrieben. Und die Hauptdarstellerin Akari Takaishi ist halt auch eine von den Baby Assassins. Also ich glaube, wer Baby Assassin Fan ist, so wie ich, für den steht außer Frage, sich diesen Film anzuschauen. Aber
bevor noch kurz zu Kensuke Sonomura, er hat natürlich auch die Stunts gemacht bei dem super tollen Survive Style 5 Plus.
Stimmt, der war auch super.
Deswegen, also den kann man eigentlich auch noch mal rauskramen irgendwann.
Auf jeden Fall, den habe ich hier oben noch irgendwo.
Ich habe den auch ewig lange nicht mehr gesehen, aber den habe ich auch in sehr, sehr gute Erinnerung. Und die 3,9 auf Letterboxd lässt hoffen, dass er auch entsprechend gealtert ist. Aber also so, ohne es zu wissen, ist man schon relativ lange mit Kensuke Sonomura vertraut. Und ich würde jetzt, bei Survive Style 5 Plus hat schon einen sehr ungewöhnlichen Stil, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass mir die Stunts primär in Erinnerung geblieben sind. Aber Baby Assassins 1 und 2 lebt halt schon komplett von den Stunts, beziehungsweise von den Actionsequenzen. Ja, und so ist es halt bei Ghost Killer leider und Gott sei Dank auch ein bisschen. Also ich hatte gehofft, ich würde die Comedy mehr mögen, aber die spielt sich so unentschlossen aus. Also er geht nie so all in, wie er es dann am Ende bei der Action tut. Also dieses relativ kleinbleiben fand ich auch sympathisch, deswegen mochte ich den Film auch, aber er hat mich auch ein bisschen an diesen Solo für zwei mit Lily Tomlin und Steve Martin erinnert. und Ja, und da habe ich so gehofft, dass er auch ein bisschen mehr diesen Humor noch so ein bisschen irre ausspielt, weil teilweise trifft er ja schon fast so ins Dramaartige ab, was ich auch ganz nice fand, weil dann auch mal die Charaktere nicht nur so Abziehbildchen waren, sondern es halt wirklich dann auch so um diese Fragen ging, ja, aber was passiert denn mit dem, wenn mit mir das passiert? Aber es war so tonal ein bisschen uneben. Auf so eine charmante Art und Weise aber es wirkte nicht so, als ob das wirklich so geplant wäre, sondern als ob man, was ja bei vielen dieser, ich habe früher Stunts gemacht, jetzt drehe ich Filme, Leute, ist, dass sie halt eine Story brauchen, um die Stunts miteinander zu verbinden. Und das.
Ja, also das will ich auch gar nicht absprechen, dass hier zum Beispiel gewisse Phasen sind, die einfach wirklich auch nur verknüpfen zu irgendwas. Und ich gebe dir recht, ich fand auch, als ich den jetzt gesehen habe, ich habe jetzt nochmal geguckt, und ich finde, beim zweiten Mal hat er für mich besser geflowt, aber ich wusste auch halt eben, worauf ich gefasst bin so und oder bis was mich erwartet. Aber ich gebe dir recht, ich finde halt auch schon, man fand auch schon beim ersten Mal, dass er es halt leider nicht so wirklich ausschöpft, was er da hat. Gerade wenn hier, wie heißt die junge Dame im Film?
Riku?
Gerade wenn Fumika, irgendwie mit Kudo so eine Diskussion hat und dann noch jemand dabei ist. Ja, da gab's für mich echt lustige Momente und schöne Momente. Aber das, ja, reizt der nicht so aus. Das ist leider, das hätte ein bisschen mehr sein können.
Ja, fand ich auch. Also ich fand das am Anfang sehr, sehr sympathisch. Der Auftakt auch allein, wo sie halt natürlich erst denkt, sie spinnt irgendwie, als dann der tote Typ bei ihr in der Küche steht und ihre Freundin da auch irgendwie so, hey, was ist mit dir los? Ja, da steht auch jemand und so. Das ist das typische Aufbau. Das war ganz nett. Das war ganz funny. Dann, wenn sie halt realisiert, okay, der ist irgendwie echt so, das war auch alles super charmant und auch dann natürlich immer, wenn er sie dann so possessed, also Besitz von ihr ergreift, wie sie so im innerlichen Monolog, also Dialog sind, aber mit ihrem Mund so, ne? Also sie spricht sowohl sich als auch ihn und sagt ganz natürlich selbst quasi so, halt die Klappe und nee, wir müssen jetzt das und das machen. So. Und also immer in seiner, erst seine kühle Art, wenn er irgendwie sagt so, ja, wir müssen jetzt hier die alle ausschalten, wir haben keine Wahl. Und dann sie wieder ganz hysterisch, nein, ich will darin nicht verwickelt werden. Und dieses Spiel hin und her, so das spielt die Akari Takaichi auch so richtig gut. Das mochte ich alles wirklich gerne. Als dann dieser Riku dazukommt, so der ehemalige Kollege da eben von Kudo, da wurde es ein bisschen, wurde ein bisschen undynamischer, weil ich fand seinen Charakter, ja, der ist halt dieser super stoische, auch so Killer, Auftragskiller. Den fand ich irgendwie, der hatte nicht so eine geile Chemie irgendwie reingebracht. Den fand ich gar nicht so geil als Charakter. Die beiden, also Kudo und Fuki, Fumika waren da schon auf jeden Fall das Highlight-Couple. Das mochte ich schon alles ganz gerne. Ich finde aber auch so super funny, also so richtig lustig war er gar nicht so. Also er ist halt immer so zum Schmunzeln, aber übertreibt es auch nicht. Was ja auch nicht schlimm ist, er will jetzt auch keine Slapstick-Comedy sein, sondern will ja schon auch eine Geschichte erzählen, eine Action-Geschichte erzählen. Und ich mochte es halt zum Beispiel dann gleich dieser Auftakt-Action-Sequenz, wenn sie sich da an diesen Typen in der Bar dann da rächt, ne, so, und Kudo will halt gleich irgendwie da das Ding ziehen, wo er die alle abstechen kann und sie so, nee, bitte nicht umbringen, ne, so, na gut, dann machen wir es halt mit dem Shaker irgendwie.
Ey, und die mit dem Cocktail-Shaker, das ist so geil, wie er das Ding einsetzt. Ja. Ich hab so gelacht gestern
Knie,
noch.
Das Kind zimmert mit dem Knie und so, ja. Alles richtig gut und die Kampfsequenzen, also die Kampfchoreografien fand ich richtig gut, das war nice, auch natürlich, weil du dann die Figuren sind genauso überrascht wie du, wie sie dann plötzlich loslegt, natürlich mit seinen Fähigkeiten, so, obwohl sie vorher das kleine, zierliche Mädchen war. Das ist schon alles sehr, sehr cool, das mochte ich total gerne. Und das zieht sich ja auch dann wirklich durch bis ans Ende. Ich mochte auch dann diesen Twist so, sie hat ein bisschen dann, das ist aber auch so ein bisschen dieses die typische Japanische, das heißt ja auch im Anime ganz viel, sie war halt dann zeitweise, obwohl sie ja eigentlich auch ein bisschen tougher ist, sehr, nicht so weinerlich will ich nicht sagen, aber sie war dann, es geht sehr oft darum, so von wegen, ah, ich will damit nicht mit reingezogen werden und so, immer wieder dieses Dialoge so, ich will
das
nichts
mochte
zu tun
ich aber
haben. Ich verstehe das schon, aber das wird halt wirklich über den ganzen Film quasi immer wieder kommen, diese Sequenzen so, hätte ich doch nicht und ich verstehe das natürlich, weil umso krasser es wird, umso schockierter ist sie natürlich, wenn dann wirklich Leute sterben, wenn der Rico da anfängt, irgendwie Leute zu foltern und irgendwie, ja, von spricht hier, ne, bei unseren Folter-Matches habe ich immer gewonnen und so. Und sie fragt sich halt, in was für einer Welt bin ich hier eigentlich gerade gelandet. Das verstehe ich alles, aber das ist mir manchmal ein bisschen zu viel dann, weil das immer wieder durchgekaut wird. So. Ja, und sie war dann so ein bisschen zeterig irgendwie, aber alles auch noch völlig okay im Rahmen. Aber ja, ich fand den Film super unterhaltsam. Und der, trotz irgendwie 1 Stunde 44 Laufzeit, fand ich, ging der auch super gut durch. ich fand nur auch halt genau, man hätte aus dieser Konstellation irgendwie noch mehr machen können. Und gerade wie du sagst, so, da hätten vielleicht sogar noch mehr so kleine Witzspitzen reingepasst, gerade wenn es so um Konversationen geht und auch so, wenn sie dann übersetzen muss. Der Kudo labert halt wie Rico voll, sie steht in der Mitte, muss das irgendwie simultan übersetzen, so quasi Geisterwelt in die richtige Welt und so. Da waren gute Momente dabei. Und von sowas hätte es für mich gern sogar noch ein bisschen mehr haben können. Das lässt er auch irgendwann so ein bisschen dann liegen, weil er dann doch auch, wie du schon sagst, Tino, er will dann schon irgendwann mehr so doch deutlich actionreicher werden und eben Choreos zeigen und lässt dann so ein bisschen diese Chemie so ein bisschen liegen, leider im letzten Drittel. Ja. Aber ich fand der
dafür zeigt er dann geile Choreos. Auch
gleichzeitig, ne? Die Action. Also ich fand die Mischung, es hätte so fast für mich noch einen Ticken mehr lighthearted fast sein können, aber trotzdem von beidem, was du bekommst, ist das schon trotzdem sehr rund und es greift überraschend gut ineinander.
Ja, und du hast ja schon, also ich mochte das schon, dass sie den ganzen Film so durchzetert, weil ganz oft hast du einen Film ja so, ja, oh, ich will keine Leute umbringen, ja, aber bei dir ist ja jetzt so USB-Stick mit den wichtigen Daten in der Tasche. Ach so, dann habe ich nur noch die Frage, muss ich 3 oder 4 Mal in den Kopf schießen, los geht's? Während sie halt die ganze Zeit sich weigert, das zu akzeptieren. Also sie wirkt dann ja schon so glaubhaft überfordert und denkt sich so, Alter, ich wollte einfach nur heute Abend chillen, jetzt muss ich hier für irgendeinen verstorbenen Profikiller die Scheißarbeit machen. Aber klar, dass das einziges durchziehendes Comedy-Element nehmen, das schlägt, ja, bei mir hat es irgendwann auch ins Gegenteil umgeschlagen, weil ich so dachte, ja, ich fänd's auch scheiße, aber dann das nur rumheulen kann ja auch nicht die Lösung sein.
Ja. Also, ja, verstehe ich schon. Ja,
das war halt, also im Prinzip gut, weil ich das mag, wenn Leute sich nicht sofort mit ihrem Schicksal akzeptieren, arrangieren, wenn jemand sagt, ja, es ist jetzt aber so. Aber es war schon, ja.
Es ist dann auch immer dieses bisschen Overactige, das mich dann vielleicht noch so ein bisschen, ne, dass hier immer sehr ausartet.
Ja, und dass sich vielleicht der Humor auch nicht gut, so gut übersetzt.
Ja. Aber trotzdem so, alles, was dazwischen ist irgendwo, also wie gesagt, ich fand die Charaktere gut, die Choreo ist auf jeden Fall, das war schon richtig ordentlich.
Ey, allein dieser echt minutenlange Kampf gegen diesen anderen Henchman, den sie dann noch später engagieren. Wo er mit dem Messer zuerst irgendwie gegen ihn antritt, also beziehungsweise wo Kudo halt erst gegen ihn mit Messer in der Hand antreten muss und dann halt quasi, ja, das finde ich das Geile, das ist auch schon bei diesen Baby Assassins Filmen so gewesen, gerade bei diesem Hand-to-Hand-Combat, ich finde das so cool, wie die halt es schaffen, immer wieder zu vermitteln, dass die Leute sich so langsam vorarbeiten, durch die Deckung durch die Kampftechnik durch, so, dann immer wieder Mittel und Wege suchen, um halt eben da irgendwie durchzubrechen. Und die Kamera, das finde ich halt auch so geil, das ist alles so schön lesbar. Also es ist nicht wild geschnitten, sondern die Kamera, und es zittert auch nicht so, sondern die Kamera folgt halt gewissen Bewegungen und schafft dadurch eine Klarheit oder eine Lesbarkeit, an der sich echt eine Menge Leute mal wieder was abschneiden könnten, ja, von der sich das abschneiden können. Weil das ist so schön gemacht, wie offensichtlich diese Kämpfe sind, ja, und dann trotzdem ihre Wucht beibehalten, so, weil die kicken sich ja schon teilweise echt heftig da in die Fresse. So. Deswegen, also ich muss jetzt, Baby Assassins 3 ist der nächste auf der Liste, den ich noch hab. Auf den freue ich mich schon sehr. Aber da bin ich gespannt, wann der, also ich hoffe, ich krieg den mal irgendwann erst demnächst zu sehen. Aber alles, was die bislang gemacht haben, so von gerade der Action her, gefällt mir wirklich sehr,
mir
sehr
auch.
Gut.
Also es sind halt alles Filme, die eher so, also YouTube-Suchbegriffe im Kopf weiterleben, weil man sich so denkt, ach, die Szene hätte ich jetzt mal wieder Bock drauf. Und dann ist man so, wonach muss ich denn suchen? Wenn man sich halt nie denkt, ja, ich guck mir jetzt nochmal Compilation 10 Minuten, ich will nicht besessen sein von dem Typen an. Das ist halt immer ein bisschen schade. Aber man merkt halt, da steckt auch Potenzial drin. Und ich glaube, es müsste sich nur die richtige Kombi an Leuten finden. Weil das bei dem Film, also ich verstehe völlig, dass ein Stunt-Koordinator natürlich einen eigenen Film drehen will, aber vielleicht das Drehbuch irgendjemanden dann überlassen oder irgendwie ein Co-Regie oder so machen, weil ich glaube schon, dass die alle das Potenzial haben, was richtig, richtig krass Geiles zu machen. Jetzt ist es halt immer sehenswert. Also die Filme sind auch echt gut. Baby Assassins hat ja auch so ein bisschen die ähnlichen Probleme. Nicht gar so krass, aber da denkt man sich auch so, ja, es ist halt eine Handlung da, die funktioniert, aber dann muss irgendwie entweder viel weniger Action rein, viel mehr Handlung oder noch mehr Action, weil das bei Baby Assassins, wenn Action da ist, ist sie richtig geil, aber es sind jetzt auch nicht so diese Dauerfeuerwerke, als die man sie im Vorfeld dann irgendwie mal so untergejubelt bekommt, sondern es ist halt auch stark handlungsgetrieben.
Ja, der Writer von Ghost Killer ist ja der gleiche von den drei Baby Assassins.
Ja, eben, Sakamoto, also, ja. Und vielleicht funktioniert das auch besser, wenn man irgendwie in die Charaktere sich wirklich rein investieren kann, aber sie kommen mir halt immer eher wie Erfüllungsgehilfen für Actionsequenzen vor.
Ja, obwohl ich fand schon bei Baby Assassins, dass da ein Großteil des Prinzips darin besteht, dass es halt auch aus langweiligen, bekloppten Alltagsgesprächen und Situationen.
Ja, dann war es halt nicht witzig genug. Also, oder für mich
hat es. Ja, das ist halt die Frage. Für wen ist das?
Quirky dann teilweise.
Genau. Und ich glaube, dieses Quirky haben sie ja echt zum Prinzip gemacht, so. Und ich fand das dann tatsächlich auch lustig, als sie im zweiten Teil quasi das Prinzip nochmal auf zwei Jungs ummünzen und quasi so die gleiche Konstellation an an dulligen Auftragskillern plötzlich aufeinandertreffen, so, ja. Nur halt vom entgegengesetzten Ende des Spektrums. Aber das fand ich irgendwie, nachdem ich das halt jetzt ein bisschen verfolgt habe, habe ich halt schon gesehen, dass es irgendwie eine Art Masche oder Methode ist, so, ja. Aber die ist halt natürlich schon nicht frei von Anstrengung.
Aber auch da, positiv gesehen, also es wirkt halt alles, als ob es zu einem Universe gehört. Also man erkennt da halt schon eine Vision und eine Handschrift dahinter. Und das ist mir auch tausendmal lieber, als dass ich nicht weiß, worauf ich mich hier einlasse, sondern ich denke, ah, okay, dieses Team hat die und die Art von Film, die sie gerne machen und die sie auch gut machen und für die anderen funktioniert es halt noch besser. Und wir wissen nichts, also wenn das jetzt sich irgendwann noch bewahrheiten sollte, wir haben nichts gespoilert oder so, aber mich würde auch nicht wundern, wenn man Ghost Killer dieses Jahr beim Fantasy Filmfest sieht oder dann halt irgendwie Baby Assassins 3, weil das finde ich auch ein bisschen so Missed Opportunity, die nicht bei so Festivals zu zeigen. Weil das sind halt schon, das ist halt auch wieder so der Inbegriff von Festivalfilm.
Ja, und ich habe es ja am Festival gesehen und deswegen, und der kam gut an. Ja, also wenn ihr jetzt nicht noch irgendwas hinzufügen wollt, dann würde ich das Stichwort nicht wissen, was einen da erwartet.
Ja, ich muss eben die Marshmallows aus dem Feuer holen.
Ja gut, dann kommen wir doch mal eben zu Marshmallow. Ein Film, von dem hatte ich nur was, wir hatten den irgendwo bei dem Quiz, ist der aufgetaucht, ne?
Nee, der war bei der Kino 500-Folge, wo einer der Zuschauer, ich glaube, als Schlocker gemalt hat, wurde Marshmallow eingereicht. Und ich dachte mir nur so, nice, aber what the
Schwein.
Fuck, kennt kein Schwein und ist brandneu. Also ich hatte den irgendwie zwei Tage vorher geguckt und dachte und war so, schreibe ich den bei uns in die Gruppe rein, weil der ist schon irgendwie gut, aber hat auch, wie wir ja gleich noch länger ausführen werden, aber auch ein paar Challenges. Ach, ich guck mal, wenn wir irgendwie ein bisschen nicht Notstand haben, aber wenn wir irgendwie jetzt so unser Filmfest vorbereiten und die große Filmschwemme kommt, erwähne ich es irgendwann mal vielleicht aber auch nicht, je nachdem, wie er so mit mir wächst oder auch verliert. Und dann ist er auf einmal bei diesem Kino-Plus-Ding aufgetaucht und ich dachte so, was ist das denn für ein weirder Zufall? Weil wahrscheinlich haben ihn jetzt vier Leute in Deutschland gesehen mit der Person bei Kino-Plus.
Ja, und ich wusste ansonsten halt nicht wirklich viel. Ich hatte nur mitbekommen, dass da irgendwie ein kleiner Hype irgendwie oder so ein bisschen, auf dem Niveau oder nicht ganz. Aber halt so ein Untergrund-Hypchen, sage ich jetzt mal, habe ich irgendwie wahrgenommen, aber auch nicht mich weiter dafür interessiert, weil bei sowas möchte ich mich eigentlich immer gerne rauslassen, weil das auch Erwartungen schürt, die man vielleicht dann auch nicht erfüllen kann. Und das Einzige, was ich bislang wusste, waren die Informationen von André, der letzte Woche bei Kino Plus zu Gast war und da halt so ein bisschen aber was ganz erzählt vage. Hat. So. Und mehr wusste ich nicht. Ja, aber ganz vage so. Und so habe ich diesen Film jetzt halt geguckt. Und ich kann schon mal direkt sagen, ich war wirklich, wirklich positiv überrascht. So. Was ich nicht gedacht hätte. Und noch überraschter war ich dann, als ich bei Letterboxd die Durchschnittswertung gesehen habe. Weil das konnte ich mir nicht so ganz erklären. Aber gut, wir wollen auch nicht hier alles zu sehr erklären, weil das ist ein Film, den sollte man wirklich auch schon mit möglichst wenig Informationen genießen. Wir versuchen jetzt hier, glaube ich, das mal ein bisschen knapper zu halten, aber ein bisschen was müssen wir halt auch zur Handlung und eben zur Form und eben des Gefühls erzählen. Aber erstmal die Handlung. In einem abgelegenen Sommercamp durchlebt der schüchterne und introvertierte 12-jährige Morgan einen wahren Albtraum, als eine legendäre Lagerfeuergeschichte Wirklichkeit wird. Eine mysteriöse Gestalt taucht im Camp auf und Morgan und seine Freunde müssen sich auf eine gefährliche Reise begeben und die finstere Wahrheit des Camps aufdecken. Das klingt wie der 0815 Camp Slasher.
Obwohl er da auch schon Spannung ein bisschen bei mir dadurch aufgebaut hat, dass ja Kinder sind und keine Teenies. Also so ein
Genau, das fand ich auch schon cool. Und natürlich, der Film beginnt jetzt erstmal mit einem Jungen, der schon ein gewisses Päckchen mit sich bringt, so, ne? Also dieses introvertiert ist nicht von der Hand zu weisen. Wir kriegen aber am Anfang des Films noch ein paar andere Dinge mit, dass der Junge halt ja schon einfach eine ganze Reihe an Dingen mit sich rumschleppt, die ihn beschäftigen und die ihn auch eben zu diesem introvertierten Jungen machen. Und da fand ich das so schön, wie dieser Film so ganz selbstverständlich, obwohl er diesen typischen Bully auch installiert, unter dem Morgan zu leiden hat, wie ganz selbstverständlich der plötzlich Freunde findet in diesem Camp und wie ganz natürlich sich daraus eine Clique von, ja, einfach bestimmten Jungs und Mädchen entwickelt, die jetzt vielleicht nicht die beliebtesten oder die stärksten oder die sportlichsten sind, so, aber die sich einfach gefunden haben, weil sie zueinander passen. Und das fand ich mal echt so angenehm frei von diesen typischen Klischees, die wir immer wieder oft so präsentiert bekommen. Da hatte der Film mich eigentlich schon echt schon mal sehr für sich gewonnen.
Ich fand das auch. Also das hat er alles echt gut hinbekommen. Es war alles auch angenehm. Also in vielen Reviews steht halt auch, dass es sehr langsam ist, zu langsam. Aber ich fand, hatte ein konzentriertes, bedächtiges Tempo. Aber der hat nicht jetzt dieses so klischeehaft bezeichnete Bilder minutenlang stehen lassen oder so. Der hat halt ein leicht melancholisches, sentimentales Erzähltempo gehabt, was auch gut zum Anfang passiert, wo der Junge ja dann auch noch einen Schicksalsschlag hinnehmen muss, als ob es ihm nicht schon tendenziell scheiße genug gehen würde. Dann ist dieses Camp auch schön so irgendwie, auch für so Außenseiter wie mich besteht vielleicht doch eine Chance, Freunde zu finden. Also er hat eine Vielzahl von Emotionen, also eine große Bandbreite, die auch alle sehr realistisch irgendwie erzeugt, finde ich. Also ich fand es sehr versiert und souverän gemacht eigentlich.
Ja, absolut. Und du hast halt diese ganzen Tropes per se zwar drin, aber eben wie ich schon gesagt habe, runtergebrochen auf die Kinder, was nochmal eine ganz andere Perspektive ist, weil sonst in den typischen Slashern verfolgen wir halt eigentlich die Campleiter. Hier kriegen wir auch schnell mit, ja, die sind natürlich alle irgendwie arschfreundlich, solange die Eltern noch da wie Kinder ihre Kinder abgeben. Ja. Aber sobald die weg sind, wird auch schnell mal ein anderer Tod aufgezogen und hier, ne, von wegen ab in den See, sonst gibt's direkt mal Abend kein Abendessen, so. Also, dass die auch sehr ambivalent sind, so gleich. Also, das fand ich wirklich auch sehr, sehr gut. Mir hat auch morgen am Anfang, als er dann da einfach allein dieses Camp geschickt wird, auch so leid getan. Man merkt ja auch, dass die Mutter ist ja auch super attached, so, und sie kann ihn da kaum gehen lassen, will schon erst mit ihm zusammen reingehen, wo eine Betreuerin ja auch sagt, nee, sorry, ab der Grenze hier keine Eltern mehr und so, und nimmt ihn dann auch gleich so mit, so, komm morgen, das wird schon, und nimmt ihn gleich unter die Fittiche so ein bisschen. Ich fand auch, dass das war sehr organisch irgendwie alles erzählt und auch eben mit dem Freunde finden. Das ging so wortwörtlich per Handschlag. Da kommt einfach das eine Mädchen auf ihm zu und dann plötzlich sagt, ey, ich bin so und so, wer bist du? Es sind nicht alle doof, so immer, wie sonst immer so gezeigt wird. Ne? Er ist nicht der Einzige, der einfach ein bisschen neben der Spur steht und nicht eben der coole, sportliche Typ ist, so. Sondern das fand ich halt auch. Und das hat sich dann eben einfach alles so ergeben. Und du hast dann trotzdem, wie Daniel sagt, du hast trotzdem dieses Bullying drin, du hast trotzdem diese Ebene drin, du hast drin, dass er sich dann eben bei Camp Betreuern über den Typ beschwert und so, die dann sagen, ja, wir versuchen da schon was, das ist ein schwieriger Typ, so, ne. Das ist ja alles drin, aber eben nicht so erzwungen, sondern das wächst halt so. Und ich glaube, was die Leute mit dem Langsamen meinen, ist nun mal einfach, dass der Film sich schon viel Zeit lässt, um das ganze Bild abzumachen, bevor etwas anderes passiert. Und das fand ich aber nicht schlimm, weil das braucht der Film auch, weil genau darum geht's ihm ja. Du brauchst die Etablierung dieser Kinder, die Figuren, die Konstellation, wie sich das ergibt. Das brauchst du ja alles, damit du später auch wirklich mitgehen kannst. Und das fand ich echt gut.
Und hinzu kommt, und das fand ich halt, das hat mich dann letztendlich richtig für diesen Film, wie soll man sagen, also dadurch habe ich diesen Film wirklich in mein Herz geschlossen. Diese Kinder verhalten sich, durch zwei Sachen habe ich diesen Film in mein Herz geschlossen. Diese Kinder verhalten sich echt angenehm normal und echt authentisch. So, es gibt eine Szene, in der unsere, ich glaube, 3 oder 4 Hauptfiguren oder Hauptprotagonisten, in der die dann mal irgendwann zusammen landen und jetzt bereden, was sie jetzt machen, beziehungsweise wie sie jetzt weiter vorgehen. Und das war ohne, ich musste dabei an einen Film denken von einem Regisseur, den ich sowieso ohnehin nicht für sehr fähig halte. Er heißt Rim of the World und ist hier von McLean, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und da merkt man da, wie jemand überhaupt keine Ahnung hat, wie man Kinder inszenieren sollte oder beziehungsweise wie man seine Jugend-Filmlieben halt völlig falsch in die Neuzeit interpretiert. So, weil da war halt wirklich, da waren so beschissene Kinder drin, beziehungsweise diesen Kindern wurden so beschissene Dialoge in den Mund gelegt, so, wo der eine irgendwas von Werner Herzog erzählt, aber dann später irgendwie Star Trek und Star Wars nicht auseinanderhalten kann, so, ja. Also so ein Bullshit halt und alle immer wise ass, alle immer irgendwie einen coolen Spruch am Droppen, so und sowas. Und hier sieht man dann diese Gruppe von Kindern und Morgan muss etwas erzählen, was ihm sehr, sehr unangenehm ist. Und das ist so eine Sache, wo man eigentlich denkt, ey, das muss dir doch gar nicht unangenehm sein, so. Aber das erdenkt man natürlich aus der Erwachsenenperspektive. Und ich muss sagen, hier, wie Morgan diese Geschichte erzählt dir oder das erzählt, was er da erzählt und halt auch dann anfängt zu weinen, das hat mich tatsächlich halt sehr an meine Kinder erinnert, wenn die halt irgendwie sowas haben, was ihnen halt unangenehm ist, wo sie halt wirklich traurig drüber sind, dass das so peinlich war. So. Und das fand ich in diesem Moment, das fand ich A, verdammt rührend und B, halt einfach erstaunlich echt. Also das wurde nicht überdramatisiert oder so. Die Kids fangen auch nicht an, irgendwie blöde rumzueiern oder irgendwie auch besonders betroffen zu sein. Nein, die hören sich das an und sagen halt, alles klar, wir machen das jetzt so und so. Und das fand ich so echt geil normal. Und ich hoffe, viele Leute münzen das dann halt eben nicht auf das, was sich eigentlich hinter diesem Film verbirgt, zurück, weil das hat es meiner Ansicht nach nicht damit zu tun, weil ich finde, wir haben hier gezeigt bekommen, dass es sich um ein paar ganz normale Kinder handelt. Mhm. Und das macht es meiner Ansicht nach ja dann nochmal echt doppelt so schwierig, was halt, worauf dieser Film hinausläuft. So,
ja. Deswegen, und das habe ich selten, also habt ihr mal diesen Cup gesehen, diesen belgischen aus 2014?
Ja. Den, der, mit dem Wald mit den Masken und so, ne?
Ja, genau, der macht das auch so ähnlich, wo du auch so denkst, ey, das ist so ein Pfadfinderlager, also der bedient so Tropes mehr und macht schon viel so Foreshadowing, aber auch der schafft es halt einfach, Kinder in so einem Setting zu zeigen, die dann auch überfordert sind von allem, was passiert. Und wenn ich Kapp hat damals ein paar Schlagzeilen gemacht, weil der in Belgien dann, also die Freigabebehörde hat sich so gedacht, ach, das ist ja was mit Camping und Pfadfindern, lass ihn doch ab 0 Jahren freigeben. Und jede zweite Review schreibt halt, dass seit Saw Todesinstrumente nicht mehr so kreativ eingesetzt wurden. Und dann mussten sich dann auch ganz viele Behörden gegen aussprechen. Die Filmproducer-Gilde von Belgien hat gemeint, ja, geht auf keinen Fall mit euren Kindern rein, wenn ihr noch keine 16 sind. Und der hatte auch so einen kurzen Hype, hatte Sitges auch beste Regie gewonnen. Und seitdem habe ich das nie wieder in so einem Setting gesehen, dass Kinder mal Kinder sein dürfen und nicht so kleine Erwachsene, die super cool irgendwie sind. Oder Summer of 84 zum Beispiel. Innocence.
Ja, auch als Beispiel.
Also wo die Kinder wirklich mal überfordert sind und nicht irgendwie doch ganz clever sind oder halt einfach zu Tode gehetzt werden, sondern wo sie versuchen, ja, wo Kinder versuchen, in einer von Erwachsenen gemachten Welt auch irgendwie klarzukommen.
Ja. Ey, und dann sieht man, dass das halt das Regiedebüt ist.
Ja, der hat diesen Tales of the Black Friday schon gemacht, diesen Tie-In-Film bei Watchmen. Also der kommt irgendwie aus diesem Special Effects Animationsbereich, aber es ist Langfilmdebüt.
Ja, also finde ich erstaunlich.
Sehr versiert, also finde ich richtig Bock.
Und das ist jetzt so das Ding. Die zweite Sache, die mich bei diesem Film echt beeindruckt hat. Der Film entwickelt irgendwann eine doch recht grimmige Atmosphäre, eine unwirkliche, eine unangenehme Atmosphäre, so zumindest aus Kindersicht gesehen. Also ich finde, Marshmallow ist tatsächlich mal ein, ja, ich weiß nicht, so ein Erstlingshorror, so ein Einstiegshorrorfilm. Also das, ich habe irgendwann drauf geachtet. Man sieht hier zwar Härten, aber die werden nie onscreen irgendwie ausgespielt, so richtig. Sondern das, alles, was man an Härte sieht, ist bereits Ergebnis von etwas oder
ist erst im Begriff noch zu passieren, aber ich finde, wie Del Purgatorio das sag ich mal, zusammenmontiert, das war für mich erstaunlich effektiv. Und gerade halt, ich glaube, das ist schon irgendwie für Kinder dann halt, ja, also ich könnte mir vorstellen, dass das für Kinder sowohl spannend als eben nicht zu erschreckend ist, weil eben, ja, er geschickt mit diesen ganzen Mitteln und Effekten umgeht.
Ja, fand ich auch, ja.
Erinnert euch mal zurück, es gibt halt so keine wirkliche, naja, es gibt nicht so eine wirkliche Gewaltexplosion. Also
auch die niedrige Wertung
so,
wahrscheinlich erklärt zum Teil
ja,
auch
und
mit.
Ja, darauf wollte ich noch hinauskommen. Ja. Da wollte ich noch drauf eingehen, nämlich, aber dann nehmen wir uns das vor. Das ist genau der Punkt. Das glaube ich nämlich auch. Weil, auch was ich so gelesen habe, also erst jetzt nachdem ich den Film gesehen habe, vorher habe ich auch nichts gelesen, weil ich nichts wissen wollte. Ich habe irgendwie davor, das Erste, was ich gelesen habe, bevor ich den Film geguckt habe, weil es immer geschrieben hat, irgendwie von wegen so, what in the Shyamalan ist es? Deswegen dachte ich mir schon, okay, da muss ja irgendwas so, ne, so. Ja. Ich glaube aber, dass viele doch erwartet haben, aufgrund des Settings, und da sind wir ja genau bei dem, was wir die ganze Zeit besprechen, worüber wir reden, die sehen dieses Camp-Setting und sind im Kopf bei Slasher. Und dann hast du im Film eine Methodik, sage ich mal, die dem Slasher ähnelt oder die den so ein bisschen einfängt im Geiste, aber er ist kein Slasher. Das ist, muss man ganz klar sagen. Und er erfüllt auch eben genau nicht diese Tropes. Er ist kein Slasher. Es werden nicht Leute irgendwie mit Macheten abgehackt. So, das ist überhaupt nicht der Punkt des Films. Und ich glaube, dass viele schon allein der ersten Hälfte, und dann waren sie vielleicht sogar ein bisschen gelangweilt, weil es irgendwie nur Kinder waren, sie nicht relaten konnten und so. Ja. Und dann haben sie gesagt, ja gut, vielleicht passiert der zweiten Hälfte wegen halt eben wie ein paar Kills und so weiter. Und dann kommt es nicht. Und ich glaube, dann ist bei vielen schon, okay, alles klar, ein Stern. Ich glaube wirklich, ja, da ist diese Erwartungshaltung, Sommercamp, da muss jetzt gleich jemand durch die Gegend laufen und mit der Waffe Leute abmetzeln. Das passiert halt nicht. Und ich glaube, deswegen sind viele schon enttäuscht. Ja, das kann ich verstehen. Ja. Und dabei ist das, was er hier macht, ja genau mit der Anlehnung, aber ist ja so smart, finde ich. Weil das funktioniert ja trotzdem, wenn du es vor allem aus der Sicht der Kinder siehst.
Ja, das sind, glaube ich, so Filme, denen die Zeit dann eher so recht gibt. Die released werden, ziemlich abkacken, dann, also ich will jetzt uns auch nicht so hochhängen, aber irgendwie die dann irgendwo besprochen werden, eben nicht unter diesem, ja, es ist ein Slasher, wo 50 Minuten Kinder gezeigt werden und dann werden sie nicht mal totgehauen, sondern halt den Film für das sehen, was er ist und dann entwickelt sich das. Also ich glaube, wenn wir in einem Jahr nachgucken, wird er bei Letterboxd auch bei einer 3-2 oder so gelandet sein. Ja, halt immer noch zu wenig, also, aber ja, das ist halt leider, ich glaube, kaum eine Fanbase ist so unverzeihend wie Slasher-Fans. Gerade wenn sie in sowas reingemogelt werden, weil der Film ist schon, von der Aufmachung her geht's schon stark da rein, dass man halt wirklich denkt, ja, okay, so another typical Camp-Horror-Film.
Ja, und wenn du dann tatsächlich, du könntest ein, zwei Filme nennen, wenn du die nennen würdest und da irgendwie einen netten Spruch draus machst oder so, dann wäre halt alles schon offensichtlich, worum es in diesem Film geht. Und das ist halt ein bisschen schade, weil, ey, wie gesagt, ich fand das wirklich schön, immer wieder zu sehen, wie meine Erwartungen oder meine angelernten Klischees oder meine angelernten Tropes so, wie die halt immer wieder unterwandert werden oder sich irgendwie anders ausspielen. Ne? Ich meine, du hast hier auch diesen, wie heißt dieser, der hat so einen kuriosen Namen gehabt, Keswa oder so. Diesen einen Aufseher.
Ja, Pest, also wird er ja irgendwie genannt, aber hat so, ja, Pest, wo war die Show?
Keswa, Pest, Kes, ja, egal. Auf jeden Fall, das ist so dieser typische Jock, ne, der Muskulöse, der dann auch mit der einen die ganze Zeit rumknutscht, es gibt noch eine Sexszene zwischen den beiden und so, das sind die typischen Elemente, ne, also, und du wartest halt in jedem Moment drauf, dass irgendeiner kommt und ihn in den Pfeil durch den Kehlkopf bohrt, so, ne, aber nein, es passiert halt einfach nicht so und trotzdem, und das muss ich auch sagen, vielleicht lag's an diesem Screener, aber ich mochte diese leicht verblasste, leicht neblige Aura und Atmosphäre, Farbgebung, die der Regisseur dem Ganzen irgendwie gibt. Und später gibt's dann halt auch wirklich mal coole Bilder, wenn dann irgendwie zwischen Bäumen halt so Gestalten stehen, so, und man nicht genau weiß, was da jetzt passiert. Also ich fand das alles, das hatte einen sehr schönen auch eine sehr schön atmosphärische Entsprechung oder Umsetzung so, ja. Ich mochte, dass das alles so ein bisschen, ja, dass diese ganze Welt verblasst war. Und nachdem ich dann halt irgendwie auch weiß, worum es in diesem Film geht, muss ich sagen, dass ich das sogar eine ganz smarte Idee fand, diese visuelle, dass das visuell auch nochmal so aufgegriffen worden
ist.
So, ja. Also, ey, es tut mir sehr leid, ne? Aber also, ich bin echt von diesem Film ich bin ein kleines bisschen verliebt in diesem Film. Und das ist vielleicht auch gefährlich, weil ich ihn dadurch vielleicht irgendwie auch wieder höher jazze, als es, sag ich mal, dann standhalten kann. Aber ich war
Ja, und er setzt ja auch stark auf Atmosphäre. Also ich finde schon, dass man so einen Film nicht hoch genug loben kann. Und wir haben ja auch, glaube ich, klar gemacht, wer halt eher einen Bogen drumherum machen sollte, weil es halt nicht Freitag der 13. Teil 17, The Prequel, wie es in Camp Silver, wie heißt es? Camp Silver?
Crystal Lake.
Silver Lake ist ja der Camp Crystal Lake. Habe ich das nicht schon mal verwechselt? Crystal Lake und Silver Lake, kommt mir gerade so vor. Also es ist jedenfalls nicht so Prequel irgendwie oder The Kiddies Edition.
Nee, gar nicht.
Und ja.
Nee, gar nicht. Auch die Spielereien, zum Beispiel, ich sag nur mit der Kopflampe und so. Da entstehen so gute Shots irgendwie. Und halt diese, ich mag ja auch diese Legendenbildung, dass eben diese, auch da wieder, es ist der Trope, die hören diese Lagerfeuergeschichte, ne, klar, die sollen die Kinder erschrecken, damit sie halt nachts allein da nicht durch die Campwälder latschen und so. Und dann passiert aber halt wirklich was sie irgendwie erst immer in Entfernung sehen und sind so, okay, irgendwas ist hier im Gange, ne, dieses Mysteriöse, irgendwas ist hier los. Und dann werden eben die Freunde gerufen und ey, hier ist irgendwas falsch und so. Und dass diese Dynamik, die dann auch entsteht, diese nächtliche Angst und so Ungewissheit, das mochte ich auch total gerne. Und ja, letztendlich so, auf was der Film dann hinaus will, wie er sich ausspielt, ich fand's schon überraschend auf jeden Fall. Also auf gar keinen Fall, keine Angst, Leute, wir spoilern heute gar nicht hier. Dafür ist der Film noch zu weit weg. Aber das mochte ich so. Ich will den auch gerne noch mal gucken mit dem Wissen, ob man schon so ein bisschen dann auch so irgendwie so ein Gefühl dafür bekommt und so. Aber ich fand es gut. Ich mochte das so. Ich fand die Idee clever und das über das Endbild, sage ich mal, kann man streiten. Das machen wir vielleicht noch mal an anderer Stelle vielleicht, wenn er dann breiter rezipiert werden kann. Aber insgesamt einfach, es war, wie wir gesagt haben, es ist der Film unterläuft so viel schön diese Tropes und du bist ganze Zeit, du denkst, du weißt, wie der Hase läuft, aber du weißt es halt nicht. Und das mochte ich mal wieder. Dazu einfach todessympathisch durch den Cast, die Figuren und eben dann einfach schon dieses Mystery Flair da drin. Hat ja was von so einer, keine Ahnung, könnte auch so eine Folge, weiß ich, ein bisschen so Tales of the Crypt ja auch irgendwo sein, so ein bisschen irgendwas.
Ja.
Es hat so einfach diesen Jugendvibe, aber ohne aber eben diese ganzen Klischees mitzunehmen. Und das fand ich wirklich, einfach auch überraschend frisch irgendwie.
Und dann noch diese ganzen Kids dann abseits von Morgan. Also Morgan, diesen Corbin Benson. Bernsen. Nee, Quatsch. Entschuldigung. Nein. Den,
Corbin Benson ist ja der Alte, stimmt. Oder? Ich hab gerade gesehen, okay, wieso hat der Junge bei Kiss Kiss Bang Bang mitgespielt?
Q Lawrence. Ja, den fand ich wirklich, wirklich schon erstaunlich, was der junge Mann da irgendwie hingekriegt hat. Aber auch die Co-Stars hier, dieser Max Mullers, der den Dirk oder Doink spielt, den fand ich sau cool. Und dieses eine kleine Mädchen, die einmal so herrlich flucht, aber halt nicht flucht irgendwie im vulgären Sinne, sondern halt nur nochmal Bezug nimmt auf etwas, was sie halt vorher besprochen haben. Und ey, ich musste tatsächlich wirklich laut lachen, weil sie das halt so richtig schön sauer rüberbringt, aber ohne halt wieder, auch hier, ohne wieder auf dieses typische Klischee, alle fluchen rum, alle haben irgendwelche Internet-Slang-Wörter am Start und so. Nein, das war nicht. Die hat einfach eine Situation wiedergegeben, über die man vorher schon geredet hat und das war echt sehr
witzig. Hugh Lawrence hatte seinen ersten Filmauftritt in Beautiful Boy als die jüngste Variante von Timothée Chalamet.
Auch. Ja, gut. Kein schlechter Start. Kein schlechter Film. Ja. Also, ich glaube, ey, wir müssen noch nicht mehr reden, oder? Ich hoffe, wir haben genug Heißluft auf diesem Film geschafft.
Es gibt ihn halt aktuell im US-Streaming. Wer irgendwie VPN-affin ist, kann da mal checken. Es hat für Deutschland jetzt noch keinen Release. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald wir irgendwas hören. Ich kann nur hoffen, dass der schnell irgendwie einen Verleih zu uns findet, weil ich finde, er ist es halt wert. Ich hoffe, dass Leute auf den aufmerksam werden und
deswegen
fordert ihn ein.
An all die Verleihmenschen, die jetzt hier vielleicht zuhören, ne? Also, falls ihr Hilfe braucht bei der Beratung, also falls bei der Bewerbung und so weiter, wir helfen.
Auf jeden Fall.
Wir helfen gerne. Bringt ihn hier raus, er hat's verdient.
Gut.
So.
Wir bringen uns jetzt auch raus.
Und ihr habt's verdient, dass wir jetzt hier quasi Feierabend machen. Denn wir haben noch ein bisschen was auf dem Zettel, was wir auch für euch machen wollen. Dementsprechend hoffe ich, dass wir euch zumindest 3 schöne Tipps hier empfehlen konnten. Bedanken uns für die Treue und hoffen, dass ihr uns weiterhin folgt auf allen Plattformen, auf denen es möglich ist. Ich weiß nicht, Tino, bei dir sieht's wie sieht's bei dir auf der Quizfront aus? Ich denke mal, da hast du
ja, auch da bin ich eine Menge komplett set. Und André kann ja noch kurz erzählen, was wir jetzt noch zeitlich direkt im Anschluss an diesen Podcast machen und wie man das auch genießen könnte.
Das haben wir doch am Anfang schon gemacht.
Ja, aber kann man doch am Ende auch nochmal.
Meinst du, das hört doch wer zu?
Ich glaube schon, dass viele Leute am Anfang nicht hören, sondern nur am Ende.
Viele Leute skippen einfach ans Ende, die wollen nur das Outro hören. Ja. Wie zu Beginn schon gesagt, wir stürzen uns jetzt natürlich in Heavy Metal und nehmen einen Audioflick für euch auf, den ihr, wie gesagt, hören könnt bei support.genre-geschehen.de. Und wir gehen da jetzt rein, weil ich habe den Film sehr lange nicht gesehen. Ich bin sehr gespannt.
Ich auch nicht. Und ich freue mich sehr jetzt drauf. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die Unterstützung. Vielen Dank fürs Dranbleiben. Und hoffentlich bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
Bis dann.
Tschüss.